Aber mit Post-Covid haben wir letztendlich eine neue Dimension in der Dramatik dieser postinfektiösen Erkrankung, sowohl in der Zahl als auch in der großen Ausprägung unterschiedlicher Krankheitsbilder. Und ich glaube, dieser Artikel aus der Atlantic von vor 2 Wochen übertreibt nicht, dass er Long-Covid als ein mögliches Massenereignis bezeichnet, das zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei vielen führt. Ehrlich gesagt sind wir da auch schon mittendrin.
Endemie-Rebellen, Episode 10, heute schon. Und wir haben heute einen Gast dabei, aber da kommen wir gleich zu. Wir müssen uns nämlich vielleicht vorher noch ganz kurz dafür entschuldigen, dass uns Ratte heute fehlen wird. Die ist nämlich aus privaten Gründen heute nicht mit dabei und dafür sind aber Flo.
Hallo, ich bin auch dabei, wie immer. Und Katja ist dabei heute.
Hallo.
Genau, und damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Gast. Katja, magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, hi. Ich bin Katja, habt ihr jetzt schon gehört. Ich habe Long-Covid. Und ich dachte mir, ich teile meine Geschichte einfach mal ein bisschen, dass hier nicht nur über Long-Covid geredet wird, sondern vielleicht auch mit jemandem, der das halt hat und betroffen ist.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Danke dafür, Katja, dass du dich bei uns gemeldet hast. Wir hatten es ja in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, dass wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn sich Menschen bei uns melden, die auch eine Geschichte zu erzählen haben. Der ein oder andere hat das ja auch bisher schon getan, deswegen gab es ja schon ein paar Gespräche. Heute wollen wir tatsächlich mal über das Thema Long-Covid sprechen. Flo und ich und Ratte, wenn sie dabei wäre, sind ja bisher, Gott sei Dank, von Infektionen weitestgehend verschont geblieben. Mich hat's ja einmal erwischt und da glücklicherweise auch nicht mit bleibenden Folgen oder ähnlichem, aber dieses Glück haben eben leider nicht alle. Und aus dem Grunde freuen wir uns, dass Katja uns heute hier ihre Geschichte erzählt. Katja, wie kam es dazu? Also woher weißt du, dass du Long-Covid hast? Vielleicht frage ich mal wirklich so blauäugig.
Ja, im Prinzip war es halt so, dass ich nach meiner Infektion nicht wieder gesund geworden bin. Ja, ich habe mich damals im Büro angesteckt. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, was das Homeoffice nicht befürwortet hat. Ich musste also immer ins Büro. Und dort vor Ort waren die Menschen auch teilweise keine großen Freunde der Masken. Ja, so kam es dann, dass ich mich dort angesteckt habe. Genau, damals war das, es war 2021, Anfang 2021. Bedeutet, ich habe Long-Covid jetzt seit mehr als 2 Jahren. Ich habe das, also ihr habt jetzt auch schon öfter mal den Podcast mit Vis-a-vis erwähnt, wo sie ja auch ihre Geschichte über Long-Covid erzählt. Genau. Sie hat also eine ganz andere Variante von Long-Covid als ich. Ich habe das chronische Fatigue-Syndrom. Das heißt also, ja, das Erschöpfungssyndrom. Der Infektionsverlauf selbst war halt gar nicht so schlimm. Ich hatte kein Fieber. Ich hatte ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen, Halskratzen, halt so die Symptome, die ich klassischerweise auch, okay, mal abgesehen vom Husten, aber so Schnupfen, Halsschmerzen habe ich halt klassischerweise auch bei einer Erkältung. Und ich war aber irgendwann so unglaublich erschöpft. Also ich bin echt froh gewesen, dass Freunde und Familie mir halt teilweise dann auch gekochtes Essen vorbeigebracht haben, weil ich erinnere mich noch an einen Morgen, wo ich halt nicht wusste, wie soll ich jetzt das Frühstück machen? Ja, ich meine, man steht dann trotzdem auf und macht sich das Frühstück, ja, aber man, also diese Erschöpfung, wo man denkt am Anfang, das ist halt noch irgendwie so eine Krankheitsschlappheit irgendwie, man ist einfach schlapp und kaputt. Das kann man halt am Anfang auch gar nicht zuordnen und diese Erschöpfung, diese Schlappheit, die ist halt nie weggegangen. Genau, damals war das so, dass ich dann noch in Quarantäne war 2 Wochen. Damals habe ich alleine gewohnt und das ist natürlich auch total krass, dass man halt dann irgendwie 2 Wochen lang auch überhaupt keine Menschen sieht. Hm. Noch nicht mal die zufälligen Begegnungen beim Einkaufen oder sowas, ja.
Ja.
Und obendrauf kam ja auch noch, dass man ja nur aus der Quarantäne rausgekommen ist, wenn man negativ getestet und keine Symptome mehr hatte. Und ich habe halt leider dann noch gehustet, also so ein hartnäckiger Husten hat. Ich hatte damals einen sehr hartnäckigen Husten und war entsprechend dann auch 3 Wochen in Quarantäne. Und das war schon ziemlich hart, muss ich sagen. Also ja. Der erste Ausflug, den ich gemacht habe, so schlapp ich mich auch gefühlt habe, war halt irgendwie, ich glaube, 1 Kilometer lang. Ich bin also 1 Kilometer gegangen und das hat mich für den Rest des Tages erledigt.
Hm. Und nach diesen 3 Wochen, wann realisiert man dann, es wird irgendwie nicht besser und beginnt dann vermutlich Ärzte aufzusuchen, die einen verstehen, nicht verstehen?
Also am Anfang ist das so, ja, ach, nach 3 Monaten geht das wieder weg. Das geht auch bei den meisten auch schnell wieder weg. Ja, also nach 3 Monaten bin ich safe. Das ist kein Problem, ja. Ach nee, ich glaube, erste Stufe war 6 Wochen. Weil das ist ja auch die Stufe, wo man dann auch nicht mehr sein Gehalt bekommt, sondern ins Krankengeld fällt. Genau, das heißt so, genau, nach 5 Wochen hatte ich tatsächlich nochmal versucht, irgendwie in die Arbeit einzusteigen, einen Tag zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt, genau, ich war tatsächlich, also ich habe eben gesagt, wir hatten kein Homeoffice. Homeoffice wurde eingeführt als, in meiner Abteilung wurde dann eingeführt, als die Einschläge näher kamen, als dann jemand Panik hatte, dass die ganze Abteilung ausfällt. Ich war also genau, ich glaube, 2 Tage im Homeoffice. Da hatte ich mich aber leider halt schon angesteckt. Genau, nach 5 Wochen hatte ich dann einmal versucht, im Homeoffice zu arbeiten, habe den Tag nicht durchgehalten und musste mich dann einfach hinlegen, ohne dass ich auch irgendjemandem Bescheid sagen konnte oder was weiß ich. Also das ging halt überhaupt nicht. Genau, dann habe ich halt mir gesagt, okay, nach 3 Monaten geht's vielleicht weg, geht dann ja bei vielen weg. Und nach 6 Monaten hatte ich tatsächlich eine Reha, die ich dann auch selbst beantragt habe. Da dachte ich mir, ja, die Reha, die wird's machen, ja, danach bin ich auf jeden Fall gesund. War aber leider nicht so. Also die Reha hat mir schon durchaus gezeigt, dass ich körperlich durchaus noch zu etwas in der Lage bin, wenn es auch sehr viel weniger ist als vorher. Aber leider musste ich dann auch realisieren, dass ich so schnell nicht wieder auf die Beine komme. Und das war ziemlich hart. Also das war sehr, sehr hart.
Wenn du sagst, du hast realisiert, dass du nicht mehr so viel machen kannst wie vorher, wie sportlich warst du oder wie aktiv?
Ja, also ich habe halt so 2 bis 3 Mal die Woche Sport gemacht. Darunter ist Pilates gefallen. Ich war gerne klettern und bouldern. Meine Urlaube habe ich sehr häufig in den Bergen gemacht, habe auch mal so eine Rucksacktour durch die Alpen gemacht, so von Hütte zu Hütte, wo man den ganzen Tag wandert. Genau, um dann halt festzustellen, wie gesagt, nach meiner Infektion, wo dann mein erster Ausflug ungefähr 1 Kilometer lang war und ich habe mich wirklich wie eine Rentnerin gefühlt. Also jetzt nicht eine rüstige Rentnerin, sondern eine alte und kranke Rentnerin, weil ich halt auch sehr, sehr langsam unterwegs war. Innerhalb dieses halben Jahres habe ich natürlich auch wieder versucht, auf meine alten Leistungen zuzugreifen. Meine, die Muskeln, die verschwinden so schnell dann auch wieder nicht. Ja, und musste dann aber tatsächlich feststellen, dass immer, wenn ich dann bouldern war, auch wenn ich halt schnell wieder auf dem Level war, wo ich halt vorher war, dass es mich dann halt einfach total lange ausgenockt hat. Also, dass ich halt Tage, Wochen danach einfach komplett fertig war. Zu dem Zeitpunkt gab es aber tatsächlich noch ganz, ganz wenige Infos nur über Long-Covid. Weiß gar nicht. Also, ich weiß nicht, also ich glaube, man hat schon damals über Long-Covid bei mir gesprochen, also zumindest mit meinem Hausarzt. Aber was das in der Tiefe bedeutet, das habe ich damals, glaube ich, noch nicht verstanden.
Hm.
Also ich habe es zwar gelebt, aber was ich tun muss, damit es mir besser geht, das wusste ich damals noch nicht. Das habe ich tatsächlich erst in der Reha gelernt. Und das ist halt das sogenannte Pacing.
Mhm.
Ne, dass man halt rechtzeitig Pausen macht und viele Pausen.
Diese Reha war dann explizit schon für Long-Covid. Ich meine, was man jetzt viel liest, ist, dass Long-Covid-Patienten Reha bekommen, die dann ganz stark auf sportliche Aktivierung setzt, was ja genau das Gegenteil bewirkt. Wenn du erzählst, du hattest schon eine Reha, die wirklich informiert waren über Pacing, wie man umgehen muss, das klingt jetzt, wie wenn sich die auskannte, oder ist es eher Zufall gewesen damals?
Also, man hatte schon das Gefühl, dass so ein bisschen wild rumgestochert wird, was jetzt gemacht werden kann. Klar, ein Teil war immer die körperliche Aktivierung. Ich glaube, das ist bei fast jeder Reha irgendwie der Fall. Ich hatte zusätzlich noch eine neuropsychologische Betreuung. Die klinische Neuropsychologie, die befasst sich mit Menschen, die eine Hirnschädigung haben. Das heißt, hier werden durch diverse Tests auch kognitive Belastungen getestet. Zum Beispiel Reaktionsgeschwindigkeit, geteilte Aufmerksamkeit, Daueraufmerksamkeit, Kurzzeitgedächtnis, solche Sachen. Und da war es halt schon auffällig, dass ich halt nicht so fit war. Beziehungsweise ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wie das ist, aber halt irgendwie statistisch dann unter dem Durchschnitt oder sowas. Beziehungsweise den Daueraufmerksamkeitstest musste ich tatsächlich abbrechen. Ich kann ja vielleicht noch mal ein bisschen auf meine Symptome eingehen, die ich so insgesamt habe.
Hm.
Ja. Wenn ich von Erschöpfung rede, also normalerweise beginnt es damit, dass ich das Gefühl habe, mit meiner Wahrnehmung stimmt etwas nicht. Das ist irgendwie sehr subtil. Und dann wird mir schwindelig, gefolgt von Übelkeit und Kopfschmerzen. Genau, da fällt mir noch ein gutes Beispiel ein. Irgendwie, ich bin halt dem Gaming sehr zugetan und habe halt kurz nach meiner Infektion auch versucht, wieder zu spielen. Ein relativ komplexes Spiel, wo schnell reagiert werden muss, wo man viele Effekte hat und so weiter. Ich habe es zwei Stunden gespielt und musste mich danach 2 Tage davon erholen. Das heißt, kurz nach meiner Infektion traten halt diese Symptome, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen in relativ schneller Folge aufeinander auf. Inzwischen bemerke ich halt den Schwindel und dann höre ich halt auf. Das heißt, Übelkeit und Kopfschmerzen bekomme ich halt meistens nicht mehr. Genau, und diese Symptome treten halt immer auf, wenn ich mich kognitiv belaste, also konzentriere. Zusätzlich kommt irgendwie ein Gefühl, was man schwer beschreiben kann. Das ist so ein inneres Zittern, was sich halt manchmal auch in den Händen äußert, dass die Hände zittern. Aber meistens ist es halt tatsächlich eher innerlich und es ist eher so, ja, wie so Strom, der durch den Körper fließt. Und das war nach meiner Infektion, hatte ich das in meinem ganzen Körper die ganze Zeit. Das führt tatsächlich auch dazu, dass man Schwierigkeiten hat einzuschlafen, weil der Körper sich so aktiv anfühlt, obwohl man so müde ist. Das ist nicht so, dass man dann irgendwie, man kennt es ja, man hat ein Gedankenkarussell, kann deswegen nicht schlafen. Es ist tatsächlich eine körperliche Ursache, warum man da nicht schlafen kann. Genau, zusätzlich zu einer Überlastung kommt dann halt der Brain Fog. Also wenn ich halt, ich habe ja schon das Pacing erwähnt, wenn ich rechtzeitig Pausen mache, dann komme ich normalerweise nicht in den Brain Fog. Brain Fog äußert sich so, dass man halt sich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Ja, wir haben hier gerade den Technik-Check-up gemacht und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, dass ich halt, dass Dinge, die mir sonst total leicht fallen, dass ich dafür einfach super lange brauche. Das heißt, ich nehme die Dinge nicht mehr so schnell wahr. Ich mache die Dinge häufig nur noch irgendwie. So schnell abhaken und dann halt irgendwie, okay, dann bin ich fertig damit. Und wenn ich mir das halt im Nachhinein angucke, dann merke ich halt, dass ich das nicht so gut gemacht habe oder nicht ordentlich gemacht habe, wie ich das halt früher gemacht habe. Ich verliere ab und zu den Faden. Genau, ja. Ich wollte noch was sagen. Jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein.
Ich habe bei dem Thema Brain Fog so meine eigene persönliche Erfahrung auch gemacht. Wie gesagt, ist jetzt gar nicht vergleichbar oder so, aber als wir damals unsere Corona-Infektion hatten, also Anfang diesen Jahres, da ging es mir tatsächlich in der ersten Woche symptommäßig schlecht. Also ich muss immer dazu sagen, wir haben Paxlovid bekommen. Das ist natürlich, sage ich mal, von der wie soll ich sagen, also von der Abfolge her ganz gut, weil das sofort die Virenlast im Körper nachhaltig senkt. Und trotzdem hat es uns oder mich so weit erwischt, dass ich in der zweiten Woche, wo ich eigentlich körperlich mich schon wieder fit gefühlt habe, eben genau diese Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Das heißt, ich habe versucht, mich, ja, weiß ich nicht, lass es eine halbe Stunde sein, irgendwie auf den Text zu konzentrieren, was zu lesen, und es ging nicht. Ja, also spätestens nach einer halben Stunde war einfach, ich habe den Text gelesen, aber ich wusste gar nicht mehr, was da drin steht.
Kommt mir sehr bekannt vor, ja.
Und also ich fand das sehr beängstigend. Ich habe mich damals natürlich nicht wie viele dann gleich wieder zur Arbeit zurückgemeldet, sondern ich habe gesagt, mache ich jetzt noch eine zweite Woche, bin ich krank, und es war auch gut so, quasi da jetzt nicht noch eine zusätzliche Belastung mit reinzuholen, weil ja, wie gesagt, wir haben drei Kinder, die müssen auch versorgt werden. In der Zeit waren meine Frau und ich krank. Das heißt, die Kinder waren hier quietschfidel mehr oder weniger zu Hause. Die waren ja in der Zeit dann auch nicht in der Schule oder Kita, und das war schon relativ heftig. Aber wie gesagt, ich kann so minimal nachvollziehen, was das bedeutet, Brain Fog, nach dieser Erfahrung. Das war mir halt vorher auch, ich sag mal, man kennt das, wenn man irgendwie dann wirklich spät abends nochmal versucht, sich auf irgendwas zu konzentrieren oder so. Aber das ist nicht vergleichbar mit dieser Situation.
Überhaupt nicht. Nein. Ja. Das ist wirklich, also das, was du beschreibst, das habe ich tatsächlich auch schon von anderen gehört, die das halt auch wirklich während ihrer akuten Infektion hatten oder halt kurz danach. Genau, also von daher, ja, du kannst das auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen, nur dass es bei mir halt quasi ein Dauerzustand ist.
Ja.
Genau, aber es fühlt sich halt wirklich wie nichts an, was man vorher kannte.
Mhm.
Also das ist halt wirklich, es können halt wirklich nur die fühlen, die das auch kennen.
Hm.
Genau, wenn man, ich erzähle einfach mal weiter, also wenn man halt sich überlastet hat und dann im Brain Fog ist, teilweise auch, wenn ich mich so an die schlimmsten Tage, kann ich mich auch nicht mehr richtig erinnern im Nachhinein, weil der Brain Fog an diesen vergangenen Tagen halt so schwer ist, dass halt wirklich alles, ja, wie im Nebel liegt. Oder wie in einem Traum, sehr surreal. Die Überlastung, das nennt man übrigens auch Crash, also dass man in einem Crash landet. Genau, in diesen Crashes, die sind für mich normalerweise mit einem Stimmungstief, von einem Stimmungstief begleitet, weil der Körper, der fühlt sich überlastet an. Also dieses innere Zittern, dass man sehr, sehr empfindlich auf jegliche Reize reagiert. Ja, das verdonnert einen dazu, dass man halt einfach nur noch vegetiert, dass man auf dem Sofa liegt. Man kann halt noch nicht mal Serien gucken, weil selbst Serien gucken zu anstrengend ist. Was dazu führt, dass einem langweilig ist, was das Ganze halt nicht besser macht, ne? Das ist, man kann halt auch nicht einfach schlafen. Ja, das, dann wird die Zeit ja wenigstens rumgehen, aber eigentlich, ja, guckt man dann einfach, dass man die Zeit rumkriegt und hofft, dass man halt möglichst schnell aus diesem Crash halt irgendwie rauskommt. Und dieses emotionale Tief, das beinhaltet für mich halt durchaus, also Verzweiflung und Wut und ja, natürlich die Angst, dass halt dieser Zustand auf einmal für immer bleibt. Also ich, toi toi toi, ich bin da bisher immer rausgekommen. Ich meine, das erste Mal hat es ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, würde ich sagen. Ja, also ich mache das auch immer sehr stark abhängig von diesem inneren Zittern, was ich beschrieben habe. Und in der Reha habe ich festgestellt, dass sich das erste Mal dieses Zittern aus meinen Händen zurückgezogen hat. Und es kommt nur noch sehr selten da rein. Ja, in meinen Beinen merke ich es noch, in meiner Körpermitte. Aber nur noch sehr, sehr selten in den Händen. Und das ist halt für mich immer auch so ein Indikator dafür, wie schlecht es mir gerade geht. Sind viele Reize da? Keine Ahnung, sehe ich viele Menschen? Bin ich beim Einkaufen oder so? Dann bemerke ich das gar nicht. Man muss halt als Betroffener einer chronischen Fatigue immer sehr stark in sich hineinhören und sich halt auch die Pausen nehmen und auch daran denken, sich die Pausen zu nehmen, in sich hineinzuhören, um zu gucken, wie es einem geht. Weil also ein schöner Begriff hierfür ist die postexerziale Malaise. Das bedeutet, ich belaste mich am einen Tag, mache zum Beispiel Sport, es fühlt sich gut an, es fühlt sich normal an und am nächsten Tag bekomme ich dann den Crash. Ja,
genau, den Punkt wollte ich auch gerade mal nachfragen. Nicht, dass jetzt einige Zuhörer sich denken, ist doch super, dann übergebe ich mich halt immer mit vielen Reizen. Nee, der Crash folgt ja dann
genau
quasi sehr, sehr kurzfristig oder wenn es am Tag Unterschied ist, mittelfristig drauf, wenn genau, man nicht in halt, sich hineinhört.
Genau, und teilweise, also ja, man vergisst halt, wie gesagt, manchmal in sich hineinzuhören, übersieht es, aber manchmal kommt der Crash halt auch, obwohl es sich gut anfühlt. Ja, also am Vortag dann. Genau, also weitere Auslöser von ja, ich sag mal, der chronischen Fatigue oder der Crash-Symptomatik ist zum Beispiel Stress jeglicher Art. Also Stress ist halt alles, was vorher einfach nur ein bisschen anstrengend war. Ja, dazu zählt halt auch positiver Stress, wie zum Beispiel Familienfeiern, Freunde treffen, keine Ahnung, in die Disco gehen, ne? Genau, und heute ist das halt so, dass ich halt, ja, große Familienfeiern vermeide, weil die Reizüberflutung ist halt einfach zu groß, ne? Wenn das in geschlossenen Räumen stattfindet, ist das zumindest bei meiner Familie so, dass halt von allen Richtungen kommen Unterhaltungen, man weiß gar nicht, auf was man sich konzentrieren soll. Genau, in Diskos würde ich einfach nicht mehr gehen, allein wegen der Lautstärke. Ja, auch kleinere Dinge sind anstrengend geworden. Vorhin habe ich schon das Seriengucken erwähnt. Das kann ich nicht mehr so ohne weiteres. Also Bingen ist auf jeden Fall nicht mehr drin. So mal die eine oder andere Folge geht halt schon. Aber auch da muss ich halt tatsächlich aufpassen. Genau. Früher bin ich zur Arbeit gependelt. Das heißt, ich bin halt jeden Tag irgendwie 1,5 Stunden Auto gefahren in der Gesamtheit ungefähr. Heute ist das so, dass ich mir diese Fahrzeit nicht mehr zutrauen würde. Also zumindest sagen wir Hin- und Rückfahrt, wenn halt dazwischen auch noch eine Belastungssituation ist. Also sag mal, für Familie fährt man ja schon mal ein bisschen weiter oder für Freunde oder so, ein Stündchen im Auto ist halt so. Aber heute würde ich das halt eher nicht mehr machen. Da gucke ich halt, dass ich die Zeit, die ich auch besonders hinterm Steuer verbringe, auch sehr begrenze. Normalerweise ist die Hinfahrt für mich inzwischen kein Problem mehr. Es geht halt meistens eher um die Rückfahrt, wo die Belastung dann in der Gesamtheit dann einfach dann häufig zu groß ist. Hm. Genau. Das alles zählt halt dazu, dass es halt, das kommt halt einfach zu einer Reizüberflutung.
Ja. Also im Grunde heißt das eigentlich alle Aktivitäten, also angefangen vom irgendwie Aufstehen, Duschen, Zähne putzen, Frühstück machen, etc. pp. Das kostet ja alles Energie. Und wenn du quasi komplett gesund bist, merkst du das gar nicht, weil du immer auf dem Energielevel so weit oben bist, dass du gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, deinen Körper quasi in die Auspowerzone reinfährst. Ich überspitze das jetzt gerade mal so ein bisschen, ja. Und bei dir ist es dann im Endeffekt so, dass wirklich alles, was du tust, deine Energiereserve so stark anknabbern können, dass du halt praktisch entweder direkt oder in kürzerer Zeit danach, einen Tag später, wie auch immer, quasi diesen Rebound hast oder PEM, nennen wir es mal, ne?
Genau, also es gibt eine schöne Metapher dafür. Das sind die Löffel, die man am Tag hat. Mhm. Ja, okay, habt ihr schon gehört, ja. Also, genau, also wenn es halt einem ganz schlecht geht, dann hat man, keine Ahnung, 12 Löffel oder so. Ein Löffel ist Aufstehen, ein Löffel ist, keine Ahnung, Duschen, ein weiterer ist Frühstücken. Keine Ahnung, Kochen ist dann halt nicht drin. Vielleicht ein ganz kurzer Spaziergang, vielleicht eine Folge Serie gucken, sich Bett fertig machen und dann, keine Ahnung, ja, dann sind die 12 Löffel vielleicht auch schon wieder weg. Mhm. Also, ja, ich erinnere mich noch an den Tag, wo auch selbst ja, die empathischsten meiner Freunde nicht verstehen konnten, dass es für mich ein Highlight war, dass ich mir wieder die Haare geföhnt habe. Ja, das klingt so banal, aber es ist halt einfach so, ja. Die konnten sich das halt einfach nicht vorstellen. Ja.
Die Frage brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, wie denn Familie und Freunde reagiert haben. Wenn man dich sieht, kommt ja keiner drauf zu denken, irgendwie Risikogruppe oder so. Und ich weiß, man sieht es den Leuten auch nicht an. Aber ich meine, auch vom Alter her natürlich weit davon entfernt, wo der Standardbürger, Bürgerin Angst hätte, Long-Covid zu bekommen. Man ist ja doch jetzt draußen meistens dann eher mit hohem Alter verbindet. Wie hat dein Umfeld da reagiert?
Also, ich glaube, mein Alter habe ich hier noch gar nicht genannt. Also, ich bin Mitte 30. Wie hat mein Umfeld reagiert? Also, meine Kollegen waren am Anfang auch sehr unterstützend. Und auch die Firma, irgendwann kam ein Kollege vorbei, hat mir ein riesiges Care-Paket von den Kollegen vorbeigebracht. Das fand ich total süß. Meine Familie, ja, ich meine, in der Anfangsphase ist das ja schon so, dass einen alle unterstützen. Ja, das, sag mal, das schleicht sich halt so ein bisschen aus, wenn halt, ich sag mal, ein gewisses Unverständnis dafür aufkommt, dass man sich nicht pusht, sozusagen, ja. Also, dass man, dass andere sagen, man sollte mehr an seine Grenzen gehen, weil es einem dann ja auch wieder besser gehen würde, oder dass man sich vielleicht nicht genug zutraut oder sowas. Genau, meine Hausärztin, die hat mir zum Glück immer geglaubt, dass es mir nicht gut geht. Ja, einer meiner ersten Ausflüge, der ging tatsächlich auch zu einem Teeladen. Also, ja, der Teeladen meines Vertrauens, wo mich der Besitzer ganz gut kennt, und er hat mir dann später irgendwann mal gesagt, dass man mir tatsächlich auch angesehen hat, dass es mir nicht gut ging. Und das fand ich halt auch schon sehr beruhigend, ja, weil ich meine, ja, wie ihr schon sagtet, man sieht es einem halt auch nicht an, wenn man eine Fatigue hat. Ja, aber da habe ich mich dann wirklich hingeschleppt Und das hat man, da hat man die Belastung, hat man mir dann doch wohl angesehen. Ja, wie gesagt, im Laufe der Zeit hat das Verständnis halt halt durchaus auch abgenommen bei vielen. Und auch durch die geringere Mobilität, die ich habe, habe ich viele Freunde halt auch viel, viel seltener gesehen. Also es ist halt schon so, dass ich dann eher besucht werde, als dass ich andere besuche. Oder dass halt viel über Telefonate funktioniert oder über Videochats oder sowas. Tatsächlich, als, ich sag mal, die Pandemie noch nicht vorbei war, ich hoffe, man hat jetzt diese Anführungsstriche gehört,
ja.
Da war das halt auch so, dass sogar regelmäßig Treffen mit Freunden im Discord, also per Videochat halt stattgefunden haben. Was für mich total gut war, weil ich halt überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, mich mit anderen Leuten richtig zu treffen. Aber so konnte man halt die anderen wenigstens sehen und konnte auch mal in einem größeren Kreis einfach ein bisschen quatschen. Und genau, und von diesem Freundeskreis, der das gemacht hat, habe ich auch immer sehr viel Empathie erfahren. Also das war auch schon echt gut. Wobei da halt inzwischen auch alle wieder in der Normalität angekommen sind und sich halt auch nicht mehr schützen und schützen wollen. Ja.
Das heißt, es findet jetzt auch nicht unbedingt irgendwie so ein Transfer statt. Also ich sag mal so, wir haben uns jetzt sehr intensiv natürlich mit den Folgen von Covid immer beschäftigt, aus verschiedensten Gründen. Häufig ist es ja zumindest so, dass Menschen, die sich jetzt weniger mit den Studien und so weiter befasst haben und die das vielleicht auch für sich so ein bisschen jetzt in Häkchen nach der Pandemie wieder ausgeblendet wissen wollen, dass die zumindest über die Situation nachdenken, wenn jemand in ihrem direkten Umfeld halt tatsächlich davon betroffen ist. Vor allen Dingen auch noch jemand, der irgendwie jung, mitten im Leben stehend, sportlich, nicht mit dem Anschein irgendwelcher Vorerkrankungen irgendwie da gewesen ist. Also das heißt, weißt du das, ob solche Gedanken sich da gemacht wurden?
Also ich meine, ich bin ja ständig als schlechtes Beispiel vor deren Augen. Aber das hat halt leider keinen Einfluss auf deren Verhalten. Mhm. Also so kann ich das, glaube ich, sehr kurz zusammenfassen.
Mhm.
Ja.
Das heißt, in deinem, wie ist das denn so generell? Also wie gehst du aktuell mit, ich frag das mal so frei raus, du weißt, wie wir damit umgehen, aber wie gehst du jetzt aktuell mit den Risiken rund um Corona um? Also ich meine, das ist jetzt, oder nennen wir es mal lieber SARS-2, wie ich jetzt gehört habe. Es sollte man besser SARS-2 nennen. Wie gehst du für dich persönlich damit um? Neue Infektionen willst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt irgendwie haben.
Genau, also man muss dazu sagen, ich war auch schon ein zweites Mal infiziert. Das war Anfang dieses Jahres. Ich glaube sogar fast auf den Tag, genau 2 Jahre nach meiner ersten Infektion. Ein richtig toller Jahrestag. Genau, und da habe ich 4 Monate gebraucht, um mich davon zu erholen.
Okay.
Ja. Um halt wieder auf dem Stand von vor der zweiten Infektion zu sein, wo ich ja trotzdem auch immer noch Long-Covid hatte. Das hat mir halt nochmal sehr deutlich gezeigt, dass ich das halt auch wirklich nicht nochmal haben möchte. Ja, wie schütze ich mich? Hauptsächlich durch Vermeidung. Also ich hab halt nicht mehr so viele soziale Kontakte. Ich trage Maske, wenn ich in irgendwelche Geschäfte gehe und so weiter. Für mich habe ich aber entschieden, dass wenn ich mich privat mit Leuten treffe, dass ich halt keine Maske tragen möchte. Genau, tatsächlich habe ich erst durch euren Podcast erfahren, dass es Nasensprays gibt und Mundspülungen. Und so weiter, ja. Das habe ich mir jetzt auch alles zugelegt. Das heißt, nach irgendwie einem Kontakt verwende ich das dann. Ja, und ich bitte halt diejenigen, mit denen ich mich treffe, dass die sich vorher testen. weil, ja, Tests sind nicht teuer. Und ich glaube, dass man das auch jedem zumuten kann.
Ja. Ja.
Es ist so anstrengend, gegen diese Mauern anzurennen. Ja, das ist, dass die Leute sich wirklich testen, dass sie da aufmerksam bleiben, ja, das, ja, es frisst so unfassbar viel Energie und das ist halt auch mit ein Grund, warum ich halt darüber nur noch wenig diskutiere oder mich auch nur noch mit Leuten treffe, die mir da entsprechend empathisch begegnen, ja, oder auch willens sind, sich dann auch zu testen, wenn ich zumindest frage, ja.
Okay.
Aber halt auch, bitte?
Um beim Löffelvergleich zu bleiben, würde jede Diskussion vermutlich gleich ein weiterer Löffel weg sein für den Tag.
Ja, und ja, am Anfang, auch als ich halt noch kein Long-Covid habe, habe ich natürlich auch fleißig mit über die Impfungen diskutiert. Mache ich inzwischen halt auch nicht mehr. Ne? Also man muss dazu sagen, dass ich damals halt noch keine Impfung hatte. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich infiziert wurde, da kam die Impfung, glaube ich, gerade erst raus und nur medizinisches Personal hatte die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und da ich Ingenieurin bin und in einem Bürojob als Angestellte arbeite, hatte ich keine Möglichkeit, mich da vorher impfen zu lassen.
Du hast das vorhin mal angesprochen, weil du jetzt gerade nochmal bei deinem beruflichen Umfeld vorbeikamst kurz. Du hattest das vorhin angesprochen, Thema Krankengeld. Das heißt, du hast dich infiziert, bist krank geworden und dann warst du praktisch dauerkrank seitdem.
Korrekt. Genau, also viele in meinem Alter wissen das nicht und das ist auch gut so. Ja, also nach 6 Wochen fällt man aus der Lohnfortzahlung raus und fällt ins Krankengeld. Ich vergesse immer, wie viel das genau ist. Es ist aber ungefähr 60-70% vom Nettogehalt, glaube ich, was man da noch bekommt. Also für mich war das auf jeden Fall immer genug zum Überleben. Das bekommt man dann, ich glaube, 72 Wochen, also roundabout 1,5 Jahre lang. Danach wird man ausgesteuert und das bedeutet, also bis dahin sollte man idealerweise die Erwerbsminderungsrente beantragt haben bei der Deutschen Rentenversicherung oder die Teilerwerbsminderungsrente. Übrigens ein sehr, sehr langer Antrag, wo es mir auch sehr, sehr schwer gefallen ist, den auszufüllen, weil ich Long-Covid habe und Schwierigkeiten hatte, diese ganzen Formulare zu verstehen. Übrigens das gleiche mit dem Reha-Antrag. Genau, nachdem man dann raus ist und die Erwerbsminderungsrente noch nicht bewilligt wurde, bekommt man Arbeitslosengeld im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung. Ich hoffe, ich verwende diese Worte alle richtig, ja, also genau, und im Rahmen der Nahtlosigkeitsregelung bekommt man dann das eine Jahr Arbeitslosengeld, das man dann normalerweise auch Anspruch, auf das man Anspruch hätte, wenn man auch arbeitslos werden würde. Trotzdem bleibt man aber bei der Firma angestellt, als ruhendes Arbeitsverhältnis, wo man dann vorher gearbeitet hat. Genau, nachdem man dann ein Jahr maximal Arbeitslosengeld bezogen hat, hat man dann theoretisch halt Anspruch auf das Bürgergeld. Es sei denn, wie viele gut verdienende Menschen wahrscheinlich, man hat sich halt ein bisschen was angespart, dann muss man jetzt erstmal von seinem Ersparten leben. Und sich übrigens auch selbst krankenversichern, weil das dann niemand mehr für einen übernimmt. Genau, also ich bin in der Situation, dass mein Antrag auf Erwerbsminderungsrente, ich habe da die Tage jetzt mal angerufen, ich habe ungefähr vor 1,5 Jahren den Antrag gestellt. Ja, man kann mir also nicht vorwerfen, dass ich mich nicht drum gekümmert hätte. Genau, und ich falle jetzt bald aus dem Arbeitslosengeld raus. Das heißt, theoretisch ist damit mein Einkommen erstmal auf Null gesetzt. Ja,
und das ist halt. Der Antrag auf Erwerbsminderungsrente wird noch bearbeitet oder ist es gerade zusammen mit Long Covid dann schwierig, dass er anerkannt wird?
Also ich, wie gesagt, ich hatte da jetzt angerufen. Das ist wohl schon durch diese medizinische Prüfung durch. Ich habe halt wohl nur noch keinen Bescheid bekommen. Okay. Das ist wohl schon seit Januar durch diese medizinische Beurteilung. Es hat mich auch nie jemand persönlich angeguckt, ne, muss man halt auch dazu sagen. Und die deutsche Rentenversicherung ist da durchaus für bekannt, dass sie diese Anträge auch eher ablehnt.
Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, auch noch, wie das jetzt quasi, also ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest, aber wie das jetzt quasi auch im Verhältnis mit deinem Arbeitgeber ist. Du bist jetzt seit 2 Jahren praktisch ja dort ruhend angestellt, habe ich jetzt rausgehört. Also
ja, seitdem ich Arbeitslosengeld beziehe, das heißt seit knapp, also nicht ganz einem Jahr, bin ich da, ist das Arbeitsverhältnis ruhend. Ja.
Okay, das heißt, sie haben dich aber auch jetzt nicht gekündigt.
Nein.
Okay. Und gibt es da irgendwie Berührungspunkte mit dem Betriebsarzt oder ist das...
Wir hatten nie wirklich, also doch, wir hatten einen Betriebsarzt für sehr kurze Zeit, aber der hat auch sehr schnell wieder aufgehört. Ja, mit dem hatte ich halt anfangs ein bisschen Kontakt, bis der halt gekündigt hat. Also, okay. Und dann kam halt da nichts mehr. Es gibt halt ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement. Mir wurde auch nach nicht ganz 1,5 Jahren Krankengeld wurde mir dann auch von der Krankenkasse die Pistole auf die Brust gesetzt und da wurde gesagt, ich soll eine Wiedereingliederung machen. Genau, mein Betrieb hat die abgelehnt. Ja, erstmal, dass die Krankenkasse sowas einfach verlangt, finde ich halt schon auch starker Tobak, ohne das halt irgendwie vorher mit mir zu besprechen. Genau, ich hätte das wahrscheinlich sogar gemacht, weil ich halt auch neugierig gewesen wäre, wie belastbar ich zu dem Zeitpunkt gewesen wäre, aber mein Betrieb hat halt auch gesagt, dass er das nicht machen möchte, gerade mit der Pendelfahrt und so. Da wollten die das halt irgendwie ja nicht riskieren, dass ich vielleicht dann vor einen Baum fahre bei der Rückfahrt oder so, keine Ahnung, ja. Weil Homeoffice geht, soweit ich weiß, nicht während der Wiedereingliederung. Zumindest offiziell. Inoffiziell, so lange der Wille da ist, geht das natürlich schon. Habe ich mal hier und da aus meinem Umfeld gehört. Also ich habe während der Reha natürlich auch andere Betroffene kennengelernt, die halt ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie ich, was das halt angeht. Das wird sicherlich in vielen Arbeitsverträgen drinstehen, aber in meinem Arbeitsvertrag steht, dass das Anstellungsverhältnis endet, sobald ich eine volle, unbegrenzte Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekomme. Normalerweise ist die Erwerbsminderungsrente, die man bekommt, erstmal befristet für 2 Jahre.
Okay.
Ja. Ja, genau, das wollte ich noch sagen, weil du ja gefragt hast wegen Kündigung und so. Ja.
Aber okay, das heißt, das, was du jetzt beantragt hast, würde erstmal temporär auf 2 Jahre befristet sein.
Das wäre normalerweise der Standard,
okay. Ja. Genau. Okay. Gut, ich meine, dir ist natürlich bei allem, was dir passiert ist, auf jeden Fall zu wünschen irgendwie, dass du wieder zumindest so weit hergestellt wirst, dass du auch wieder einer geregelten Arbeit nachgehen kannst, weil ich glaube, das ist ja einfach auch ein wichtiger Aspekt irgendwie für jeden von uns, ja.
Das, ja, also ich
finde, egal in welchem Maß und in welchem Umfang und aber ja.
Also ich habe mich halt auch immer als sehr selbstständig gesehen, ja. Und als eigenständig und unabhängig, ist das Wort, das ich gesucht habe. Man hat übrigens auch Wortfindungsschwierigkeiten mit Long-Covid. genau, also ich habe mich immer als sehr unabhängig gesehen und das, was ich halt sehe, ist, dass ich halt auch in irgendeine Abhängigkeit jetzt auch wieder reingedrängt werde, ja. Ja. Entweder von meinem Freund, mit dem ich halt inzwischen zusammensehe, weil ich auch deswegen kein Bürgergeld erhalten würde wahrscheinlich, oder halt wieder auf familiäre Unterstützung angewiesen wäre. Und das ist etwas, was ich halt wirklich absolut nicht möchte. Ja.
Ja.
Ich möchte mein eigenes Geld verdienen, das wollte ich immer. Und Ja, also ich fühle mich halt inzwischen tatsächlich auch wieder so weit, dass ich halt einem Minijob vielleicht nachgehen würde. Mal gucken, wie ich das halt vertrage, wenn ich halt irgendwie 3 bis 4 Stunden täglich arbeite. Es ist halt allerdings schwierig, einen Job zu finden, wo man wo man halt diese 3 bis 4 Stunden über den Tag verteilt machen kann.
Hm.
Ja, dass ich halt sozusagen für 3 bis 4 Stunden Arbeit, keine Ahnung, 6 Stunden einplane. Ja, weil ich da halt dann die Pausen dazwischen brauche und machen muss, um halt überhaupt für diese Zeit leistungsfähig zu sein. Ja. Wer Ideen hat, immer gerne her damit. Genau. Mhm. Also ich bin da halt ziemlich ideenlos. Gerade im Bereich der Ingenieurstätigkeit. Selbst Teilzeit da zu bekommen, ist ja einfach schwierig, ja.
Vielleicht haben wir Zuhörer oder Arbeitgeber, die mit der Idee spielen, wie man da was machen könnte, dann kommt gerne auf uns zu, wir leiten gerne weiter.
Das fände ich ganz, ganz fantastisch.
Ich bin da ein bisschen verwöhnt. Ich kann praktisch die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten. Gehe natürlich hin und wieder ins Büro, um sozusagen den Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen zu haben. Aber klar, es ist natürlich also komplett detached irgendwo anzufangen. Neu, sage ich jetzt mal, da wäre sicherlich der Wunsch größer, bei einem bereits bekannten Arbeitgeber das Ganze weiterzuführen, nur auf einem geringeren Niveau. Aber wenn der das dich anbietet, so ein Modell, ist das natürlich extrem schwierig, ne? Ja.
Also ich habe auf jeden Fall nachgefragt, ob das da geht. Ich habe in Konstruktion und Entwicklung gearbeitet und ich dachte mir schon, dass die da nichts haben werden. Aber ich habe halt gefragt, ob die generell irgendwas für mich haben. Also so ganz offen halt die Frage gestellt und da kam halt auch leider eine Absage, vor allem, weil die halt Homeoffice auch schon wieder zurückbauen.
Was ich total unverständlich finde, weil wir reden ja auf anderen Ebenen immer über diesen Fachkräftemangel und jetzt bist du ja eine endausgebildete Maschinenbauingenieurin. Also ich sag mal, da gibt's jetzt, weiß ich nicht, der Begriff Fachkraft passt da ja mehr als gut, ja. Und da nicht Möglichkeiten zu schaffen, irgendwie um wenigstens einen Teil deiner Expertise zu nutzen, ist jetzt kein Vorwurf an deinen Arbeitgeber. Ich glaube, das ist eher ein Vorwurf an uns irgendwie als Gesellschaft, dass wir auf der einen Seite halt so rummeckern, Fachkräftemangel etc. pp. Und andererseits die Fachkräfte, die wir haben, die jetzt halt in diese unglückliche Situation geraten sind, die ja auch gesellschaftlich gewollt war, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ne? Dann so hängen zu lassen, ne? Also unglaublich eigentlich.
Ja, also ja.
Ja, also wenn Ratte hier wäre, ich kann da nicht für sie ranten, aber ich glaube, wir würden jetzt hier einiges hören.
Ich liebe ihre Rants, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Ich kann das so gut nachvollziehen, weil also ich war halt früher auch so, dass ich immer mit dem Kopf durch die Wand wollte, wenn ich so gedacht habe, es ist doch alles so offensichtlich. Wieso sehen die anderen das nicht?
Ja. Es ist genau. Es ist haarsträubend. Aber vielleicht, wie gesagt, an der Stelle ist es einfach auch mal. Das habe ich nämlich tatsächlich bisher noch nie gehört. Einfach gut mal zu hören, wie es einem eigentlich tatsächlich ergeht, wenn man sich dann auch noch um diese ganzen Anträge und so weiter kümmern muss. Gibt es da eventuell auch, weiß ich nicht, Anlaufstellen oder so? Also es gibt ja eine Menge Long-Covid-Initiativen mittlerweile. Gibt es da Anlaufstellen, die Hilfe anbieten?
Also am Anfang habe ich mich viel darum gekümmert, wo kann ich hingehen, wer kann mir helfen. Ich war tatsächlich bei 2 unterschiedlichen Ambulanzen, Long-Covid-Ambulanzen. Eine hatte auch einen neuropsychologischen Schwerpunkt, die mir auch wirklich schwarz auf weiß eine Fatigue, also eine chronische Fatigue bescheinigt haben. Und eine andere Ambulanz hatte sich eher auf die Blutwerte spezialisiert, wo bei mir tatsächlich, also waren zwei DIN A4 Seiten Blutwertergebnisse. Da ist halt leider nur sehr wenig bei rumgekommen. Genau, und da wurde halt dann gesagt, okay, man kann einen Folgetermin vereinbaren, das hatte ich dann auch gemacht. Aber ein weiterer Folgetermin, da wurde ich tatsächlich angerufen und da wurde mir gesagt, die haben keine Kapazität mehr, wenn sich nicht irgendwas verschlechtert hat. Also so viel halt zur medizinischen Versorgung, ja. Also ich, genau, am Anfang habe ich mich also sehr engagiert, ja, etwas zu finden, was mir hilft. Und dann bin ich natürlich auch darauf gestoßen, dass eine Blutwäsche helfen kann, dass Druckkammern helfen können, dass Antihistaminika helfen können. Und dann muss man sich halt überlegen, genau, und dann halt dieses BC007, auf das so viel Hoffnung gesetzt wird. Und da muss man sich halt überlegen, ist man halt bereit, seinen Körper für diese ganzen Experimente herzugeben? Weil ich sag mal, eine Blutwäsche zum Beispiel ist halt auch ein ganz schön invasiver Eingriff. Und ja, irgendwie, ich glaube, ich habe jetzt, kürzlich ist an mir vorbeigeflogen, dass es halt überhaupt nicht sicher ist, dass es halt überhaupt hilft. Also genau wie mit allem anderen. Also
wie hast du dich darüber informiert? Also bist du im Netzwerk dann mit Betroffenen, die du auch aus der Reha kennst? Oder
nee, ich habe das alles. Genau, also ich habe das alles durch Familie und Freunde zugeworfen bekommen. Mhm. Also bei den Ambulanzen waren die Wartezeiten ja teilweise sehr lang. Das heißt, ich habe das teilweise auch noch in diesem ersten halben Jahr gemacht und musste dann halt irgendwie 3 bis 4 Monate auf einen Termin warten. Genau, das heißt, am Anfang habe ich mich viel informiert über Anlaufstellen und ich habe halt irgendwann festgestellt, man resigniert halt irgendwie so. Ja, man will halt irgendwie ein bisschen leben mit der Energie, die man so hat, und dann muss man sich halt auch überlegen, worin man die steckt. Steckt man die wieder in irgendeine Hoffnung? Weil es tut halt unfassbar weh, wenn eine Hoffnung zerstört wird und sich in Luft auflöst. Und das hatte ich halt, ja, nach 6 Wochen nach der Infektion, nach 3 Monaten nach der Infektion, nach 6 Monaten nach der Infektion. Und deswegen muss man halt aufpassen, dass man halt nicht in etwas zu viel Hoffnung reinsteckt. Das klingt jetzt so deprimierend, ist aber auch gar nicht so gemeint. Also man muss halt einfach ein bisschen aufpassen, ja, wo man seine Energie reinsteckt. Ob es jetzt, also, ja, eine zerstörte Hoffnung tut halt einfach sehr, sehr weh.
Ja. Das Loch wird vermutlich auch immer tiefer mit jedem Mal.
Ja,
was wieder also nichts gebracht hat.
Genau, ich bin zum Glück inzwischen halt so weit genesen, dass ich mir, wie gesagt, halt auch einen Minijob halt auch wieder zutrauen würde. Aber halt wirklich mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich auch weiterhin eine Work-Life-Balance irgendwie haben möchte. Ja. Ich kenne halt einige aus der Reha, die halt auch wieder arbeiten gehen, und für die ist Arbeit inzwischen das Leben. Ja, das heißt, nach der Arbeit, nach dem Feierabend und am Wochenende erholen die sich von der Belastung im Job. Da ist halt kein Platz für etwas anderes. Ja, und das ist nicht etwas, was ich für mich möchte. Ja, ich möchte halt nach wie vor eine Beziehung führen können. Ich möchte nach wie vor Kontakt mit meinen Freunden haben. Ich möchte spazieren gehen können. Ich möchte halt ja, in geringem Maße Sport treiben können. Ja, das ist, muss man sich halt gut überlegen, wo man dann halt seine Prioritäten setzt, ja. Also, ich möchte halt wieder unabhängig sein, aber vielleicht auch nicht um jeden Preis. Also, wobei ich da vielleicht auch das Glück habe, dass ich halt erstmal noch einiges an Erspartem habe, wovon ich halt leben kann, was andere halt sicherlich nicht zur Verfügung haben.
Ja. So. Guter Punkt, wenn du den aufgebracht hast. Ich habe jetzt auch schon mehrfach gelesen. Das heißt, ich kenne es jetzt nur vom Hören sagen, dass es wohl eine große Dunkelziffer an Leuten gibt, die sich halt in der Früh in die Arbeit schleppen, nach der Arbeit völlig erschöpft auf die Couch fallen. Es ist halt nicht die ich verarbeitende Erschöpfung, sondern geht halt schon in eine ähnliche Richtung wie bei dir. Die halt aber einfach nicht wissen, dass sie vielleicht Long-Covid haben, ist auch da die Zahl wohl immer größer und größer wird und wir dann eine recht hohe Dunkelziffer haben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil in unserer Gesellschaft wird ja das Arbeiten doch auch sehr hoch gehalten und wenn man nichts, wenn man nichts leistet, dann isst man auch nichts, ja. Also, das ist halt auch das, was mir teilweise auch von Bekannten entgegenschlägt, ja. Dass halt dieses Unverständnis da ist, dass man halt nicht arbeitet, weil man das halt nicht um jeden Preis machen möchte.
Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit gerade, während du gesprochen hast, darüber nachgedacht, dass du jetzt gerade Mitte 30 bist und irgendwie mitten, normalerweise stehst du mitten im Leben und es klingt jetzt gerade so, ja, also wie du das vorhin sagtest, sieh mir das nach, wenn ich das jetzt nochmal wiederhole, aber du sagtest vorhin, du hast dich am Anfang wie so eine Rentnerin gefühlt und irgendwie klingt das gerade auch so, ne? Also, und normalerweise hast du jetzt irgendwie dein ganzes Leben sozusagen vor dir, würdest dir vielleicht irgendwie Gedanken machen, weiß ich nicht, Familienplanung etc. Also ich finde das, wenn das jetzt irgendwie zu heftig ist, den Teil hier zu besprechen, aber ich finde das unglaublich, dass du das so formulieren kannst für dich, weil mich würde das wahrscheinlich psychisch komplett ausnocken.
Ja. Also, ich sag mal, von den Leuten, die ich in der Reha kennengelernt habe, ist auch jemand dabei, es waren übrigens alles Frauen, die ich da kennengelernt habe. Da ist also auch eine dabei, die sich mit ihrem Partner zusammen ein Haus gekauft hat und die auch deswegen nicht aufhören kann zu arbeiten, weil die jetzt halt in dieser finanziellen Verpflichtung ist, einen Kredit abbezahlen zu müssen. Ich habe tatsächlich, also ich bin in einer neuropsychologischen Therapie. Wie gesagt, die Neuropsychologie ja, befasst sich halt auch mit den kognitiven Fähigkeiten und halt auch mit der Psychologie. Es ist halt im Prinzip eine Verbindung der Neurologie mit der Psychologie, aber nochmal mit einem ganz eigenen Schwerpunkt. Und ich glaube, dass ich halt ohne diese Therapie, dass es mir da auch wesentlich schlechter gehen würde. Genau, da werden halt genau die emotionalen Themen besprochen, die halt natürlich aufkommen, wenn man auf einmal ja nichts mehr leisten kann. Ja, sowohl also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich alles, was ich vorher gemacht habe, nicht mehr machen konnte. Ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann keinen Sport mehr machen, meine Hobbys gibt es nicht mehr, ich kann nicht mehr die Urlaube machen, die ich irgendwie vorher gemacht habe. Genau, und ohne diese Therapie wäre mir das alles sehr viel schwerer gefallen. Es ist echt gut, dass ich da irgendwie aufgefangen wurde.
Ist diese Therapie, wie bist du, also ich höre das heute zum ersten Mal tatsächlich, also neuropsychologische Therapie, Psychotherapie war mir natürlich ein Begriff, aber wie bist du da dran gekommen, über die Reha dann, weil es dort schon diese Unterstützung, diese Verbindung gab, oder?
Eine Sekunde. Ich lese einmal kurz vor, was die Neuropsychologie ist aus der Wikipedia, dann ist das vielleicht auch ein bisschen klarer definiert. Die Neuropsychologie ist ein interdisziplinäres Teilgebiet der klinischen Psychologie und der Neurowissenschaften. Im engeren Sinne ist die Neuropsychologie ein Teil der biologischen Psychologie, die sich mit der Variation physiologischer Prozesse, vor allem im zentralen Nervensystem und deren Auswirkungen auf psychische Prozesse beschäftigt. Die Neuropsychologie ist eine relativ junge Disziplin, wie die wissenschaftliche Psychologie insgesamt. In der Praxis widmet sie sich unter anderem den Folgen von Schädel-Hirn-Traumata oder in Tierversuchen gewonnenen Erkenntnissen. Ja, genau, das steht da. Deine Frage war, wie ich da drauf gekommen bin. Genau, also genau, in der Reha, wo ich war, da gab es halt die Neuropsychologie. Und in dem Reha-Bericht stand dann tatsächlich auch, dass mir eine Therapie empfohlen wird, eine neuropsychologische Therapie. Und ich glaube, sonst wäre das sehr, sehr schwierig gewesen, an eine solche an eine solche Therapie heranzukommen. Es gibt sehr wenige Neuropsychologen. Es gibt ja auch schon wenige Psychologen. Also und Neuropsychologen gibt es halt noch weniger. Ja, ich kann empfehlen, wenn man eine Therapie jeglicher Art sucht, sich an die Ausbildungszentren für Psychologen oder Neuropsychologen zu wenden, weil man dort häufig sehr viel schneller einen Termin bekommt. Für diejenigen, die es noch nicht wussten, vielleicht. Und die Leute, die dort ausgebildet werden, sind in der Regel auch sehr engagiert. Also das findet dann halt unter Supervision, also die Therapie findet unter Supervision eines erfahrenen Therapeuten statt. Aber das Einzelgespräch ist halt immer nur mit der, ja, ich sag mal, Auszubildenden. Ja, ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört, weil die normalerweise schon ein ganzes Studium hinter sich haben.
Ja.
Aber vielleicht gerade in dem Fall dann auch nochmal stärkeren Motivationspush haben, sich dem ganzen Thema Long-Covid anzunehmen, könnte ich mir das vorstellen, ohne Belege dafür zu haben, natürlich.
Genau. Also meine Neuropsychologin befindet sich auch gerade in Ausbildung, sie ist hochmotiviert und ich bin froh, dass ich sie habe, weil sonst würde es mir emotional definitiv sehr viel schlechter gehen.
Bist du?
Ich weiß nicht, ob du sie auf den Podcast aufmerksam machst, aber dann Philipp, vielen Dank auch an sie.
Genau. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, also das wollte ich nämlich sagen, dass man schon feststellt, wenn man dich jetzt eben so reden hört, dass du sehr differenziert damit umgehst, was dir passiert ist. Und ich glaube, das ist halt dann durchaus, ich meine, es betrifft dich ja akut. Das heißt, du musst dich ja auch sehr intensiv mit deiner Situation jetzt schon auseinandergesetzt haben. Und das professionell begleitet zu bekommen, ist glaube ich, extrem hilfreich. Vielen Menschen wird das halt gar nicht so gehen. Ne? Und ich glaube, also so dramatisch das bei dir schon alleine ist, ich möchte mich nicht in jemanden hineinversetzen, der praktisch das Gleiche durchmacht, aber ja, jetzt auch noch emotional viel stärker davon mitgenommen ist. Ne?
Ja, ich meine, man muss halt auch bedenken, dass halt, wenn man auch zum Beispiel in einer langjährigen Beziehung sich befindet und der gesundheitliche Zustand sich so stark verändert,
ja,
in einem Alter, wo ich halt auch bin, habe ich halt, wie gesagt, bei den Menschen erlebt, die ich halt in der Reha kennengelernt habe, dass halt die Partnerschaft dann auch einfach nicht mehr funktioniert, was ja auch immer eine emotionale Stütze ist normalerweise.
Ja.
Ja, weil da halt dann teilweise auch kein Verständnis da ist, weil man dann halt auf einmal so wenig nur noch leisten kann. Genau, aber ich bin echt froh, es ist tatsächlich auch eine Stärke von mir, relativ selbstreflektiert zu sein. Ich denke, also und auch ein gutes Körpergefühl zu haben. Und deswegen kann ich halt ja mit der psychomentalen Belastung und auch ja dieses in den Körper reinhören halt auch irgendwie ganz gut umgehen.
Genau, das klingt ja jetzt für mich eigentlich so, als wärst du in deiner Zeit, die 2 Jahre, die du jetzt hinter dir hast, häufig in ganz guten ärztlichen Händen gewesen. Man hört ja jetzt leider auch viel von Schwierigkeiten, weil A, die Versorgungslage nicht so gut ist und B, auch die Erkenntnislage bei vielen Ärzten noch gar nicht so angekommen ist. Es wird ja häufig dann auch darüber geredet, dass Long-Covid vielleicht eher was Psychologisches sei, was ja nun mittlerweile durchaus widerlegt scheint durch viele Studien, die eben auch die das Körperliche sozusagen damit abbilden können. Wie ist es dir denn an der Stelle tatsächlich ergangen? Also hast du immer nur Glück gehabt mit den Ärzten oder gab es da auch mal Fehlgriffe?
Also ich muss sagen, dass ich zum Großteil echt Glück gehabt habe. Mein schlechtestes Erlebnis hatte ich mit einem Orthopäden, der sich angemaßt hat, dass ich halt selbst schuld sei an meiner Long-Covid-Infektion, weil ich mich ja hätte impfen lassen können. Wer gut zugehört hat, der wusste, dass ich mich nicht hätte impfen lassen können zu dem Zeitpunkt. Genau, zu dem werde ich auf jeden Fall nicht nochmal gehen. Also das heißt, die schlechtesten Erfahrungen habe ich tatsächlich mit Ärzten gemacht, die sich nicht mit der Thematik befasst haben und es auch nicht deren Aufgabe ist, sich damit zu befassen, sagen wir es vielleicht so. Meine Hausärztin ist zum Glück relativ empathisch, aber auch sie relativiert manchmal die Symptome, die ich habe. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, also grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich relativ ruhebedürftig bin. Ich brauche wirklich 8 Stunden Schlaf, um mich halt fit zu fühlen. Schlafe ich weniger als 8 Stunden, ist das so, wie als würde ich früher, als hätte ich früher halt irgendwie 6 Stunden geschlafen. Ja, das heißt, nur bei 8 Stunden oder halt auch manchmal 9 Stunden fühle ich mich halt auch wirklich ausgeruht. Und wenn ich dann halt zum Beispiel bei meiner Ärztin mal gesagt, hatte ich irgendwann mal gesagt, dass ich halt nicht so viel geschlafen hätte. Und dann meinte sie, ja, ach, das kennt man ja, wenn man nicht so viel geschlafen hat, dann fühlt man sich halt ein bisschen kaputt. Und ich muss sagen, das finde ich zum Kotzen. Mhm. Ja, weil ich in einer anderen Situation bin als jemand, der halt gesund ist. Ja, also dieses Relativieren, was ich halt auch wirklich aus dem Freundeskreis auch schon gehabt habe, das finde ich wirklich beschissen, weil man sich da nicht ernst genommen fühlt. Das erste Mal richtig ernst genommen gefühlt habe ich mich tatsächlich in einer der Corona-Ambulanzen, oder Long-Covid-Ambulanzen, wo ich war. Ja, da habe ich mich halt, ja, gesehen gefühlt, wie man so schön sagt. Mhm. Genau, ansonsten bin ich halt auch in meinem Umfeld halt schon auch eher empathischen Menschen begegnet. Also sowohl Ärzten als auch ja im Familienkreis oder Freundeskreis, die sich halt auf ihre eigene Weise jeweils ja empathisch geäußert haben. Manchmal auch vielleicht erst nachdem ich denen den Kopf zurechtgerückt habe. Also ja, das muss man dann halt auch manchmal sagen. Gerade in Freundschaften ist das dann ja auch wichtig, dass man sowas vielleicht auch dann mal anspricht.
Absolut, ja. Bei der Corona-Ambulanz, haben die denn dann die Hausärztin informiert? Gab es da irgendwie Infomaterial? Sie haben eine Patientin überwiesen, hier großes Infodeck über Long-Covid, über Folgen, Folgeschäden, oder ist da ein Disconnect?
Nee, die Hausärzte, also man ohne Überweisung von einem Hausarzt kommt man sowieso nicht in so eine Ambulanz. Genau. Und was die Hausärzte am Ende sehen, ist der Bericht, den die Ambulanzen schreiben. Also wie bei jedem anderen Facharzt auch. Egal, ob man jetzt zum, keine Ahnung, Kardiologen geht, Neurologen, was auch immer. Ja. Also.
Das heißt auch nur Diagnose, aber keine zusätzliche Information, um die Hausärztinnen zu unterstützen.
Genau, aber halt, ich sag mal, im Groben halt Handlungsanweisungen. Ja, mhm. Die dann halt gemacht werden können. Zum Beispiel, also es ist ja so, dass die Fatigue eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, es müssen eigentlich erstmal ein paar andere Sachen ausgeschlossen werden, bevor die Fatigue diagnostiziert wird. Genau, eine der Ambulanzen hat zum Beispiel dann gesagt, bei mir soll ein Schädel-MRT gemacht werden. Ne, weil eine Fatigue kann zum Beispiel auch durch einen Hirntumor verursacht werden. Mhm. So, als Beispiel einfach. Von einem Neurologen bin ich tatsächlich auch mal untersucht worden, also einfach von einer Praxis.
Okay.
Die haben dann irgendwie diesen Alzheimer-Test mit mir gemacht, wo man halt auf die Uhr gucken muss und sich so ganz simple Dinge merken muss und halt einmal, weiß nicht mehr genau, wie es heißt, aber da werden einem eine Menge Elektroden auf den Kopf geklebt und dann werden irgendwie die Hirnströme gemessen. Und das ist halt auch alles unauffällig bei mir gewesen. Ja.
Es gibt ja jetzt einen Ärzteverband, Long Covid heißt der. Der hat sich, ich weiß nicht, ob der sich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegründet hat. Auf jeden Fall ist der natürlich relativ jung. Und die veranstalten in Jena dieses Jahr ihren zweiten Long-Covid-Kongress in Deutschland. Ist vielleicht jetzt auch nochmal für dich, aber auch für andere da draußen vielleicht eine ganz interessante Information. Der findet im Herbst statt. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu nochmal in die Shownotes packen. Und letztes Jahr gab es eben den ersten Long-Covid-Kongress. Da kann man auch teilnehmen, wenn man Betroffener ist zum Beispiel oder wenn man Angehöriger von Betroffenen ist. Dann kann man da kostenfrei teilnehmen und sich viele der Vorträge eben online anschauen. Sowohl live als auch später nachträglich. Und die ganzen Materialien, die da zur Verfügung gestellt werden, sind dann eben ja aktuelle Forschungserkenntnisse in Form von Postern und ähnliches, kann man sich dann eben auch runterladen. Also das würde ich dir auf jeden Fall nochmal irgendwie ans Herz legen, das vielleicht auch deiner Ärztin mitzugeben. Sei es auch vielleicht, dass du dich dort anmeldest und ihr dann Material gibst oder wie auch immer, das kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen.
Zweiter, werde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, ja.
Ob das funktioniert, ist eine andere Sache, das ist mir völlig klar. So eine Hausärztin hat ja irgendwie mit X, Y und Z zu tun und ob die gerade dann auch noch die Luft und die Kapazität hat, sich fortzubilden, sei mal dahingestellt, aber manchmal sind das so einfache Häppchen. Es gibt nämlich auch einen ganz guten Podcast von der Dr. Werner, die ist selber Hausärztin in Süddeutschland und hat sich mit dem Thema Long-Covid sehr intensiv beschäftigt. Die hat eben eine sechsteilige Podcast-Serie gemacht, Leben mit Long-Covid heißt sie, glaube ich, oder so, oder Long-Covid im Praxisalltag. Ich auch das suche ich nochmal raus und hänge das in die Shownotes. Auch das ist sehr gut aufbereitet, denke ich. Ich habe es mir als Laie angehört und fand es eben an vielen Stellen sehr fachlich, konnte nicht immer allem folgen. Aber ich denke, für Ärzte und gerade Hausärzte eben doch ganz gut aufbereitet, um in das Thema halt noch ein bisschen mehr inhaltlich reinzukommen. Also da ist eben auch ein Neurologe aus Österreich beispielsweise, der Dr. Stingel. Der ist übrigens auch auf Twitter sehr aktiv der gibt dort eben auch mal Einblicke in die neurologische Facette von Long-Covid, die jetzt wahrscheinlich dich ja auch dann sehr stark betrifft. Und eben das Thema Fatigue wird dort auch in einer Folge sehr intensiv besprochen. Also ja, lohnt sich auf jeden Fall da auch nochmal reinzuhören, beziehungsweise das vielleicht auch seinem Arzt, seiner Ärztin mal zu empfehlen.
Ich glaube, finde ich eine gute Idee, dass sich Hausärzte damit mehr befassen und vielleicht ist ein Podcast ja auch das richtige Medium dafür. Ich glaube, eine Folge davon habe ich auch bereits gehört. Die fand ich auch sehr anschaulich auf jeden Fall. So. Und ja, sehr viel Fachsprache, von der ich nicht ganz so viel verstanden habe. Ja. Ja. Allerdings ist mir da auch eine Sache aufgefallen, und zwar, dass auch von dem Mastzellenaktivitätssyndrom geredet wurde. Und das ist wohl etwas, also ich hatte mal eine kennengelernt, die sich damit beschäftigt, als Forschungsthema mit dem Mastzellenaktivitätssyndrom, und hatte damals dann, da hatte ich schon Long-Covid, hat sich dann die Frage gestellt, ob das wohl irgendwie zusammenhängt. Und es ist wohl so, dass viele, die Long-Covid haben, auch das Mastzellenaktivitätssyndrom haben. Und vielleicht könnte man hier auch einfach nochmal eine Homepage dann in die Shownotes tun. Die nennt sich mastzellenhilfe.de. Und wenn man da sich dann so ein bisschen durchklickt, dann landet man auch auf einem Link der Bonner Universität, wo man einen Fragebogen ausfüllen kann. Da kann dann halt schon mal grob abgeschätzt werden, ob man davon betroffen ist oder nicht.
Okay.
Den Link für den Fragebogen, den könnte man dann vielleicht auch noch zur Verfügung stellen.
Machen wir sehr gerne, ja. Vielen Dank.
Genau, ansonsten Homepages oder so, die helfen. Health for Future gibt es noch und auch die Bundesregierung hat inzwischen auch eine Homepage zu Long-Covid. Ja, wobei Health for Future eine Initiative ist.
Ja. Patienteninitiative nehme ich an, ne? Betroffeneninitiative
wahrscheinlich. Ja, ich glaube so Betroffeneninitiative insgesamt, ja.
Ja. Genau, also da gibt es ja mittlerweile tatsächlich relativ viele Initiativen in dem Umfeld. Ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich selber nicht betroffen bin und auch in meinem direkten Umfeld nicht betroffen bin, bisher noch nicht wirklich intensiv eingestiegen, welche Initiativen es da gibt, aber oder welche man da auch empfehlen kann oder wo man sagen kann, okay, die haben sich jetzt mehr auf dieses und jenes spezialisiert. Deswegen sehe ich jetzt mal davon ab, viele Links in die Shownotes zu packen, aber das, was dir geholfen hat, würde ich auf jeden Fall mal mit aufnehmen. Und eine Frage, die sich noch stellt, weil du es gerade angesprochen hast mit dem, mit den Infomaterialien vom Bundesgesundheitsministerium, ist jetzt vielleicht eher eine politische Frage, aber glaubst du, dass das in der aktuellen gesellschaftlichen Lage, in der wir sind, was bringt, was da an Kampagne jetzt, also man sieht es ja teilweise an den Bushaltestellen, gibt es jetzt so Poster oder Werbeplakate, die da eben ausgehängt sind zum Thema, was bedeutet Long-Covid und so weiter. Glaubst du, das hilft?
Also, wenn ich mir mein persönliches Umfeld anschaue, würde ich sagen, nein. Mhm. Weil die kennen mich, die wissen, was ich habe, die wissen, in welcher Situation ich bin. Die haben, also für die ist die Pandemie vorbei. Ja, für viele meiner Freunde. Und ich bin neidisch auf die, dass die das einfach so vergessen können, bin ich ganz, ganz ehrlich. Und ich kann es halt auch irgendwie verstehen, weil einige sind sicherlich auch durch die Isolation durch eine echt schwierige Zeit gegangen, die halt keine Familie oder vielleicht Singles waren oder so. Aber ja, also ich weiß es nicht, ob das was bringt. Also was ich halt wirklich schön fände, ist, wenn Ärzte sich informieren. Mhm. Oder ihr hattet das in irgendeiner Folge auch mal gesagt, dass es schön wäre, wenn es halt Informationen gäbe, die halt leichter zu verstehen wären. Ja, ja, egal ob jetzt Long-Covid oder die Risiken von Covid-19 oder was auch immer. Ja, dass es halt wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, weil ich glaube, nur dadurch kann man dann auch wieder ja eine insgesamt besser informierte Gesellschaft erreichen. Mhm. Ja, weil auch dieser Podcast ist sicherlich halt nur eine Nische.
Ja. Nein. Nein. Nein.
Könnt ihr auch ruhig rausschneiden, ja genau.
Ah, die Wahrheit wird drin bleiben.
Ja. Ja, die breitere Gesellschaft, die hört sich sowas halt nicht an, weil die halt für die ist die Pandemie halt wirklich vorbei.
Ja.
Ja, aber für, dass die Pandemie vorbei ist, heißt ja nicht, dass es das Virus nicht mehr gibt. Wir sind ja in einer Endemie. Ja.
Was uns, denke ich, auch zu einer letzten Frage bringen wird, die Endemie ist nicht vorbei, ja, die Pandemie ist nicht vorbei, ist ja egal, wie wir es nennen, der Herbst wird kommen. Impfschutz hat bei vielen nachgelassen. Es wird für viele Zeit werden, sich Gedanken zu machen, wie man den Herbst starten will, mit welcher Impfung. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du das erzählt, du hattest Long-Covid und dann nochmal die Infektion. Denkt man, also nimmt man da die Impfung, wägt man ab, verschlechtert es die Symptome, macht es vielleicht besser, habe ich auch schon bei manchen gelesen. Wie geht man da an das ganze Thema Impfen ran, wenn man schon Long-Covid hat?
Also ich war immer für die Impfung von Anfang an. Ich hätte die auch gerne genommen, wenn ich da vor meiner ersten Infektion die Möglichkeit gehabt hätte. Ich habe mich dann nach der Reha impfen lassen. Und die Reha hatte mich tatsächlich mental ziemlich gut aufgebaut, dass ich halt auch wieder bereit war, irgendwie gut in mein weiteres Leben zu starten, sofern es mir halt möglich war. Allerdings durch die Impfung habe ich nochmal verstärkte Long-Covid-Symptome bekommen und wahrscheinlich eine Herzmuskelentzündung. Mhm. Das heißt, anstatt mich mehr zu aktivieren, wie das eigentlich mein Plan war, war dieser, also ich, das war halt, genau, ich hatte mich halt dann im Herbst impfen lassen oder am Beginn des Herbstes. Und darauf folgte ein sehr dunkler Winter, weil, sag mal, meine Herz, also es hat sich bei mir dadurch geäußert, dass ich halt verstärkt Herzrhythmus-Schwierigkeiten hatte. Also sehr, sehr viele zusätzliche Schläge. Und beim Kardiologen keinen Termin bekommen habe. Und dann halt in die Notaufnahme musste. Auf ja, Anweisung meines Arztes, meines Hausarztes. Genau, aber die in der Notaufnahme haben gesagt, nein, das ist unwahrscheinlich, dass ich das habe. Und der Kardiologe hat mir später gesagt, nein, es kann genauso gut gewesen sein, dass ich das hatte, ja, weil halt die Symptome durchaus auch da waren. Genau, und das hat halt, also für mich war das ziemlich schlimm, was am Herz zu haben, ja, weil es gibt halt keine Redundanz, ja, es gibt halt nur eins davon.
Ja.
Genau, und dann war ich später nochmal in einer kardiologischen Ambulanz in einem Krankenhaus und die Ärztin meinte halt einfach, für den Booster soll ich halt einfach ein paar Tage einfach bettlägerig sein, egal wie ich mich fühle, Hauptsache liegen und das Herz nicht belasten. Was ich vorher eigentlich auch nicht gemacht habe. Es ist ja nicht so, als hätte ich ein besonders aktives Leben geführt. Genau, aber trotzdem würde ich das halt jedes Mal wieder machen. Also, weil Long-Covid zu bekommen, ist halt schwieriger. Es ist schwieriger, das auszuhalten, als etwas zu bekommen, was schnell wieder vorbei ist.
Ja, das also, heißt auch, den Booster hast du schon gemacht und besser vertragen dann? Also mit ja. Bettdrücker Pause?
Okay. Genau, also ich habe irgendwie 3 Tage im Bett gelegen und dann halt, also letzten Herbst habe ich mich halt auch nochmal impfen lassen. Auf jeden Fall. Also steht für mich überhaupt nicht zur Diskussion. Auch wenn ich da halt nochmal verstärkte Fatigue-Symptome bekomme und so. Es ist halt alles besser, als wenn wirklich Long-Covid nochmal schlimmer wird.
Du hattest das ja vorhin auch gesagt, dass dich ja auch die zweite Infektion wieder zurückgeworfen hat. Also es ist jetzt ja im Grunde genommen...
Ja, aber halt genau. Ja, für 4 Monate, anstatt wie bei der Impfung halt für irgendwie eine Woche oder so.
Ja. Und es ist ja auch so... Im Grunde genommen hat man ja auch keine Wahl. Also ich meine, du kannst halt irgendwie rausgehen und deinen Impfschutz nicht aktualisieren und dann fängst du es dir im Zweifelsfall halt, weil, also selbst wenn du vorsichtig bist und mit Maske unterwegs bist und so weiter, das ist ja auch kein allumfassender Schutz, ja, an der Stelle. Und insofern bleibt einem ja fast keine andere Möglichkeit, als dann zu sagen, okay, dann nehme ich halt die Impfung, wohlwissend, dass ich potenziell da auch wieder eine Verschlechterung, wie du sagtest, ja, für eine kurze Zeit, aber trotzdem, du hast es ja im Blick und vor Augen irgendwie, es könnte mich wieder zurückwerfen. Ne? Also ich glaube, es ist schon schwierig, da an der Stelle irgendwie dann zu sagen, juhu, ich freue mich auf die Impfung. Also, ja.
Ja, ist halt auch eher ein notwendiges Übel vielleicht.
Ja.
Das, ja, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall pro Impfung, weil die auf jeden Fall weniger schlimm ist, als wenn ich nochmal Corona bekommen würde. Ja. Oder halt eine verstärkte Infektion. Bei meiner zweiten Infektion hatte ich übrigens Fieber, was ich ja bei der ersten Infektion gar nicht hatte.
Mhm.
Die erste Variante, die ich hatte, war die Alpha-Variante. Das war die britische Variante. Beim zweiten Mal war es wahrscheinlich Omikron.
Ja. Also, wie geht's dir jetzt gerade?
Mir ist schwindelig. Okay. Ich habe leichte Wortfindungsstörungen, was sich normalerweise dadurch äußert, dass ich langsamer und präziser rede. Genau. genau. Ja.
Auf jeden also, Fall.
Hat mich belastet.
Ne? Ja.
Das, ja, glaube ich.
Also vielen Dank, dass du dir sozusagen diese Belastung jetzt zugemutet hast für uns und für alle da draußen. Ich habe ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wir auch mehr erreichen als nur unsere kleine Safe Bubble und dadurch vielleicht auch nochmal Awareness schaffen für ein Thema, was viele jetzt doch gerne ausblenden möchten, aber es ist halt weiterhin da und leider ist Long-Covid aus meiner Sicht eben auch eine Erkrankung, die man ja nicht gesellschaftlich nicht wahrnehmen kann. Also ich habe vorhin schon den Gedanken gehabt, jetzt führe ich ihn doch nochmal aus, irgendwie verbal. Im Grunde genommen ist halt dieses aus dem Leben gerissen werden als junger Mensch, das passiert einem ja sonst im Grunde genommen nur durch irgendeine Unfallsituation, ja. Keine Ahnung, schwerer Sturz mit dem Fahrrad, ein Autounfall, Motorrad beim Bergsteigen abgestürzt, was weiß ich. Gibt's ja mannigfaltig und dann sagt man halt, oh wow, krass, den hat's jetzt irgendwie ganz schön hart getroffen und der ist jetzt querschnittsgelähmt oder die ist jetzt, weiß ich nicht, sonst wie betroffen. Das sieht man und bei Long-Covid-Patientinnen, Patienten sieht man das alles nicht. Aber die Auswirkung ist im Grunde genommen die gleiche. Ne? Also
während der Reha war das tatsächlich so, dass ich manchmal auch für eine Angestellte gehalten wurde, weil man mir halt wirklich nichts ansieht, weil ich halt auch sportlich gewirkt habe. Das hat mich tatsächlich auch sehr belastet. Einfach, weil ich für gesund gehalten werde, es aber nicht bin.
Ja.
Ein Vergleich, den eine Therapeutin dort gezogen hat, war, dass man Depressionen zum Beispiel auch nicht sieht. Und auch das hat mir geholfen, zu sehen, dass ich auch in der Situation nicht alleine bin. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja.
Gerade der Umstand, dass das Fremdbild und das Eigenbild halt überhaupt nicht zusammenpasst. Ich denke, das trifft dann halt das erste Mal in so einer Situation so richtig hart, wenn man das dann realisiert, ja. Kann ich mir absolut vorstellen.
Ja, das Selbstbild verändert sich halt auch total, ne? Also früher habe ich mich sehr über den Sport definiert und jetzt, keine Ahnung, definiere ich mich irgendwie anders. Kann auch nicht genau sagen, wie, aber es ist halt irgendwie anders, ne? Ja.
Katja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Worte und deine Energie, die du uns heute sozusagen hier gegeben hast, geschenkt hast. Wir wünschen dir auf jeden Fall, dass du ohne PEM oder ähnlichen Rebound jetzt diesen kleinen Podcast-Auftritt hier überstehst in den nächsten Tagen. Lass uns auf jeden Fall wissen, wie es dir geht. Und ganz generell würden wir uns natürlich freuen, vielleicht nochmal wieder von dir zu hören, wie sich deine Situation sozusagen weiterentwickelt. Das war auf jeden Fall für mich ein sehr, ja, ich kann schon sagen, emotionales Gespräch. Also vom Zuhören her wirklich viele Gedanken ausgelöst. Und ich möchte das einfach so stehen lassen. Vielen Dank dafür, Katja.
Auch von mir wirklich vielen, vielen Dank. Ein Heidenrespekt, wie du mit der Situation umgehst, wie zumindest im Podcast ich den Eindruck, du trotzdem immer versuchst, das Positive zu sehen und die kleinen Fortschritte irgendwie zu feiern und zu schauen, dass du da irgendwie wieder trotz allem alles draus machst, was du draus machen kannst. Wirklich ein Heidenrespekt und ein Riesenvorbild, denke ich, für alle da draußen, die oft gar nicht wissen, wie gut es ihnen gerade geht oder dass sie vielleicht mehr aufpassen sollten auf sich, weil es halt jeden jederzeit treffen kann. Und vielen herzlichen Dank für das Augen und wir sind ja im Podcast Ohren öffnen in dem Fall. Und hoffentlich geht's trotzdem irgendwie bergauf, sei es durch Forschung, sei es durch Zeit. Ich wünsche dir wirklich das Allerbeste.
Ja, vielen Dank für die lieben Worte jetzt nochmal am Ende. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank auch insgesamt für euren Podcast. Also durch den habe ich echt schon viele Informationen bekommen, die ich sonst nicht bekommen hätte. Und bitte macht auch ihr weiter so, wie ihr das gerade macht mit dem Podcast.
Danke dir, machen wir. Danke. Dann hören wir uns auch hoffentlich in der nächsten Folge. Ich sag schon mal tschüss, schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.